Wissen ist Macht, mein lieber Karl Christian. Weißt du, wer das gesagt hat?
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das macht mich jetzt auch stutzig.
Da kannst du mal sehen. Das war Francis Bacon, war das.
Der vom Schinken.
Englischer Philosoph. Oh, mein Lieber. Ja, genau. Es passt natürlich super als Intro. Wir sprechen heute über den Megatrend Wissenskultur. Und wir werden feststellen, dass der Satz Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts totaler Blödsinn ist. Gleich mehr dazu.
Ist doch so.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast, mit meinem bezaubernden Co-Moderator Karl Christian, der es leider nicht gewusst hatte, dass wir im Eingangsbereich, als er vorher hier zu unserem Podcast-Studio kam, einen riesen Türstopper auf dem Boden installiert haben.
Tja, Wissen ist Macht.
Ja, Wissen ist Macht. Und versucht hatte, diesen wegzukicken mit seinem leichtfüßigen Fußelein, ja.
Mit dem Spielbein.
Ja, ja, ganz genau. Es hat leider nicht geklappt. Wie geht's dir denn?
Ja, geht so. Also heute bin ich tatsächlich etwas angeschlagen, aber gut versorgt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen. Selbst angeschlagen. Karl Christian, heute ist der letzte Teil unserer 12-teiligen Megatrend.
Der vorletzte, oder? Der letzte inhaltliche. Aber genau. Wir machen ja noch einen Abschluss und die Globalkritik oder Erläuterung.
Genau so ist es. Wir werden nämlich heute den 12. von 12 Megatrends besprechen, nämlich Wissenskultur. Und in der nächsten Folge, das schon als kleinen Spoiler vorweg, werden wir nochmal ein Fazit sozusagen unserer Lessons Learned aus den vergangenen Folgen ziehen und das Ganze auch nochmal kritisch reflektieren, was wir denn eigentlich alles so in den vergangenen Folgen gelernt haben. Aber da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Das, was wir ja hier machen, ist ja im weitesten Sinne ja durchaus Wissensvermittlung.
Genau, absolut. Edutainment.
Ja, es geht schon auch um die Frage, was ist eigentlich Wissen? Was ist denn für dich eigentlich Wissen?
Oh, gute Frage. Oh, wirklich gute Frage. Ich glaube, Wissen ist zum einen das Verständnis, das einem durchaus auch in der Schule beigebracht wird, in bestimmten Kategorien oder Segmenten über Dinge, sei es jetzt Biologie, Chemie, Sprachen, Deutsch, Mathematik und so weiter. Ich glaube aber, dass zu Wissen auch noch mehr gehört. Also ich glaube, Wissen ist auch dieses Allgemeinwissen, also sich generell orientieren können, ein generelles Grundverständnis zu haben. Und ich glaube, dann gibt es noch ganz viel Wissen, das eigentlich so ein bisschen intuitiv entsteht in den Menschen. Also Dinge, die wir schnell aufnehmen, die wir nicht so lernen, aber die wir in unser Bewusstsein aufnehmen. Also zum Beispiel, wann sind Gefahrenmomente da, wo muss ich besonders aufmerksam sein? Das sind ja Dinge, die wir gar nicht unbedingt lernen, sondern die tatsächlich auch schon ein Stück weit bei uns hinterlegt sind.
Ja, also es ist ein spannender Aspekt, denn ich glaube, man muss es tatsächlich so ein bisschen auch trennen zwischen dem, was man lernt und dem, was du daraus machst.
Absolut. Ja, das ist sowieso eine große Frage. Also aus vielen meiner Schulfächer habe ich wenig gemacht.
Ja, ja. Und ist Wissen dann im Prinzip nicht das am Ende, was ich aus Informationen letztendlich neu kuratiere und mit meiner Persönlichkeit und mit meinem ganz persönlichen Imprint sozusagen auch nochmal kombiniere?
Ja, auf jeden Fall. Also das beinhaltet ja sowohl das aktive als auch passive Wissen. Das ist ja auch schon ein großer Unterschied. Mhm. Wie viel kann ich aktiv abrufen und wie viel habe ich eigentlich so irgendwie gefühlt im Hintergrund und komme nur dann dran, wenn die richtige Frage gestellt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade auch die menschliche Kompetenz darin besteht, diese Kombinatorik herzustellen. Also gerade Dinge auch miteinander in Beziehung zu setzen, Dinge miteinander vernetzt zu betrachten. Und auch das ist natürlich Wissen, das nicht in der Singularität der Wissensfelder entsteht, sondern genau durch diese Kombination.
So, und damit sind wir jetzt eigentlich auch wieder beim Thema unseres Podcasts. Wir sprechen ja über Management und Märkte.
Genau.
Und ein Megatrend wie dieser jetzt hier über die Wissenskultur soll von uns beiden heute natürlich auch dahingehend reflektiert werden, was er denn für einen Einfluss eben auf Management und Märkte hat, auf Unternehmen und auf die Menschen, die darin arbeiten. Ich glaube tatsächlich, und das kam ja eher zufällig, dass der Wissenskultur-Megatrend jetzt ganz am Ende gelandet ist von unserer Folge, dass das eigentlich vermutlich einer der entscheidendsten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt ein Wissens, also beziehungsweise ein, ob Wissenskultur überhaupt ein Megatrend ist. Aber ich glaube, dass für alles, was da draußen ansteht, was Transformation, Innovation und dergleichen angeht, dass das Thema Wissen zu organisieren, zu beschaffen, es zu organisieren, es zu, sag mal, kuratieren, es zu kombinieren und so weiter, dass das eigentlich eine der zentralsten Eigenschaften für die Zukunft sein wird, um eben ein Unternehmen überhaupt erfolgreich zu machen. Oder anders gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, das Wissen deiner Mitarbeiter zu organisieren und zu fördern, dann wirst du als Unternehmen mittelfristig keinen Erfolg haben.
Also absolut, das würde ich so unterstreichen. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch unsere Zeit ja stark von den Innovationen geprägt ist. Und dass diese Innovationen auch nur möglich sind, weil wir eben tatsächlich in der Lage sind, auch sehr viele Dinge kombinatorisch zu begreifen. Und von daher tue ich mich wie üblich etwas schwer, dass das jetzt gerade ein Megatrend sein soll, weil jetzt natürlich auch eine sehr spannende, sich sehr rasch überholende Innovationsstruktur trifft. Auf der anderen Seite wir auch schon Wissenskulturen in der Vergangenheit hatten. Also es ist jetzt kein erstmaliges Phänomen in der Menschheitsgeschichte, dass wir tatsächlich auch ganz spezifische Entwicklungsströme haben, die Wissen auch in eine nächste Ebene oder auf eine nächste Stufe bringen. Wenn wir an die Renaissance denken, wenn wir auch an Hochkulturen denken, die es schon gab. Also von daher tue ich mich immer ein bisschen schwer, jetzt menschliche Strukturen und menschliche Verhaltensweisen dann auch automatisch oder Bedürfnisstrukturen dann auch automatisch zu Megatrends zu erklären. Aber für die jetzige Zeit, in der wir unglaubliche technologische Sprünge unternehmen, ist es sicher ganz wesentlich, dass wir mit dieser Kompetenz, die wir mehr oder weniger haben, auch umgehen können.
Du sprichst einen ganz spannenden Aspekt an. Also Kompetenz auch im Kontext eben des Themas Informationen. Wir haben ja eine Informationsflut heutzutage, die wir wahrscheinlich so noch nie hatten. Und diese Informationsflut, die da uns umgibt, die ist bisweilen eben auch nicht korrekt. Wir wissen, es gibt Fake News, wir wissen, es gibt KI, wir wissen, es gibt ganz, ganz viele Informationen, die schwierig sind, ja. Mhm. Und die Frage ist natürlich schon, wie kannst du aus diesen Informationen ein Wissen schaffen, welches dir am Ende dient? Mhm. Oder welches Wissen brauchst du im Vorfeld, um die Informationen entsprechend einschätzen zu können? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil du kennst den Spruch Shit in, Shit out, ja.
Ja, ja.
Du kannst ein Wissen aufbauen aus schlechten Informationen, aber dieses Wissen wird am Ende auch zu etwas Schlechtem führen.
Ja.
Und wie kann man es gewährleisten, um eben eine Wissenskultur auch zu organisieren und ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen? Wie kannst du es organisieren, dass den Menschen die richtigen Informationen zuteil werden und dass du in der Lage bist, ihnen ein Wissen zu vermitteln, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden?
Ich würde gerne zunächst mal den Wert des Wissens hervorheben. Also ich glaube, für gerade im unternehmerischen Kontext wird Wissen zu wenig wertgeschätzt.
Da bin ich bei dir. Das ist spannend. Warum ist denn das eigentlich so?
Weil wir ja, das so eine einfache Frage ist es dann doch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Wissen zum Teil bei den Älteren als Erfahrung abtun, also auch nicht mehr als Wissen, das wertschöpfend ist. Und bei den Jungen gar nicht, also bei den jüngeren Generationen gar nicht sehen und deren Wissen, deren auch zum Teil ja sehr spezifisches Wissen, gar nicht hinreichend wertschätzen. Also es ist für mich ein ganz zentraler Punkt der Wertschätzung und wir können sowohl Beispiele für ältere Arbeitnehmer in Unternehmen finden, die mit ihrer sozusagen Erfahrung sehr viel Wissen im Unternehmen eigentlich verkörpern, was wenig wertgeschätzt wird. Und wir haben ganz junge Mitarbeitende, denen man einfach zu wenig zutraut und gar nicht erkennt, welches spezifische Wissen die dann tatsächlich mitbringen. Und ich rede jetzt auch nicht nur von Social Media, sondern tatsächlich auch dann in Anwendungsfällen.
Spannend. Wir haben ja vorhin so ein bisschen diskutiert, ihr Lieben, ja, als wir noch seinen Knöchel repariert und gekühlt haben. Wohl dem, der eine Ersthelfer hat im Laden. Also,
Kölsch und Rettungsdeck.
Ja, genau. Genau, heute tatsächlich inklusive. Was soll ich eigentlich sagen? Genau, also wir sprechen über die Mitarbeiter, wir sprechen über das Thema Wissen. Ah ja, genau. Und zwar Wissen wertzuschätzen setzt ja voraus, dass du den Willen hast, Wissen auch zu erkennen. Oder zumindest zu suchen bei deinen Mitarbeitern. Und in der Tat, wir hatten vorhin eben so ein bisschen diskutiert. Es ist immer öfter, finde ich, in Unternehmen, gerade in solchen unsicheren Zeiten wie jetzt, zu erfahren und auch zu sehen, dass Kultur mal wieder eigentlich so das entscheidende Thema ist. Ja? Und welches Verhalten legt ein Unternehmen an den Tag in einer Stresssituation? Und es gibt Unternehmen, die in einer Stresssituation quasi in diese Controlling-Starre verfallen. Es geht um Kosten, es geht um Effizienz und es geht um Prozesse. Und sie greifen dann auf ein Instrumentarium zurück, welches, glaube ich, total klar, logisch, nachvollziehbar und vor allen Dingen aber auch berechenbar ist. Aber in dem Moment, in dem sie es tun, ja, fahren Sie da, finde ich, auf einer Straße, die genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich die Beförderung einer Wissenskultur im Laden ist, welche wiederum notwendig wäre, um aus einer schwierigen Situation mittels Innovation, neuen Ideen, neuen Erfahrungen herauszukommen. Und das führt dazu, dass Wissensträger in einem Unternehmen, von denen die anderen sich noch nicht mehr so richtig, interessieren oder an denen sie sich interessieren, was die überhaupt für ein Wissen haben, dass solche Wissensträger dann am Ende sagen, alles klar, mein Wissen wird hier nicht gesehen, man will es offensichtlich auch nicht sehen und deshalb werde ich dieses Unternehmen verlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gewaltiges Risiko, dass diese Unternehmen tolle Leute am Ende verlieren.
Also 100%ig. Ich glaube auch, dass wir da vielfältig keine wirklichen Mechanismen haben in den Unternehmen, mit dem Wissen der Mitarbeiter umzugehen. Das hattest du ja gerade eben schon angedeutet. Es zeigt sich ja auch darin, dass es zwar in der Zwischenzeit in nahezu jedem anspruchsvollen Unternehmen irgendwie eine Academy oder Fortbildungsprogramme gibt. Die werden aber, wenn man dann mit den Managern spricht, mehr oder weniger nur befördert und unterstützt. Also ich tue mich da tatsächlich in der Praxis unserer Beratung immer ein bisschen schwer, weil das kommt mir vielfach so ein bisschen Feigenblatt und Alibi-mäßig vor.
Total.
Und gar nicht als Wertstiftung gesehen, genau, sondern als Freizeit, die jetzt irgendwie im Unternehmen verbracht wird, was aus meiner Sicht total Quatsch ist, wenn man da ja auch idealerweise persönliche und fachliche Entwicklung in Einklang bringen kann mit den Unternehmenszielen und unglaublich viel nutzbares Wissen ja eigentlich theoretisch schaffen kann. Aber Das als doch wesentlicher Nebenaspekt dafür, dass ich auch häufig wahrnehme, dass es zu wenig Wertschätzung in den Unternehmen für das Wissen der Mitarbeiter gibt, auch keine strukturierte Kultur, wie man mit diesem Wissen umgeht, wie man da Balancen herstellt, wie man tatsächlich auch teamübergreifend die Stärken, Schwächen, die ja vielfältig auch mit Wissen zu tun haben und mit Kompetenzen zu tun haben, irgendwie nutzbar macht, sondern dass man da sehr, sehr stark eigentlich an starren Strukturen, an starren Hierarchien und an viel, viel, vielen Vorurteilen in der Praxis scheitert.
Weißt du, was ich ja schon spannend finde, ist die Frage, wie komme ich an das Wissen meiner Mitarbeiter heran? Also wie kann ich die wie kann ich eigentlich die Wissenskultur in meinem Unternehmen organisieren? Oder mal anders gesagt, woher sollte denn einer wissen, was ich weiß?
Nein, ich glaube, ich kann dir sagen, was das zentrale Problem ist. Wir kommen meiner Meinung nach aus Unternehmensstrukturen, in der die Vorgesetzten in der Hierarchie eigentlich immer ihre Position ableiten konnten daraus, dass sie mehr Wissen haben.
Eine Fachkompetenz.
Also dieses Wissen oder Information wird sozusagen hierarchisch verwendet. Und ich habe immer qua überlegenerem Wissen auch die überlegenere oder höhere Stellung, führt ja da dazu, dass ich mein persönliches Wissensdefizit, mein Wunsch an Unterstützung durch meine fachlich Untergebenen und deren Wissensvorsprung eigentlich auch systematisch gar nicht richtig befördere, sondern im Gegenteil unterdrücke, weil ich ja immer derjenige bin, und das ist ja so, das sieht man ja an so Schlagwörtern, die wir ja immer in jedem Unternehmen finden, Vier-Augen-Prinzip, Kontrolle durch den Vorgesetzten und so weiter. Es unterstellt ja immer tatsächlich, dass sozusagen der allumfassende Wissensträger ist der CEO. Und dann bröckelt es so nach unten runter, und auszubildende Praktikanten sind sozusagen die Letzten in dieser imaginären Nahrungskette. Und denen traut man sowieso eigentlich im Prinzip gerade noch zu, dass sie die Brezeln für die Frühstückspause holen können. Das war auch vielleicht zu meiner Bankzeit tatsächlich relevant und auch vielleicht sogar zutreffend. Aber das hat sich halt geändert. Und ich glaube, viele sind nicht bereit, also viele Manager sind nicht bereit oder in der Lage, zuzulassen, dass heutzutage ganz anderes Wissen bei ihren fachlich Untergebenen eigentlich vorhanden ist. Und dieses Wissen nutzbar zu machen unter Akzeptanz, dass sie dieses spezifische Wissen nicht haben, dass sie da gar nicht mithalten können. Ich finde immer ganz interessant, und das ist ja so ein Klassiker auch in unserer Diskussion, dass du da sehr häufig schon allein in der unterschiedlichen Nutzbarkeit von Informationstechnologie über die Generationen hinweg, ja tatsächlich so enorme Veränderungen hast, die vielleicht sogar leichter akzeptiert werden können als im eigentlichen Wissen. Also jetzt zu akzeptieren, dass mein Jurastudium und meine betriebswirtschaftliche Ausbildung irgendwie heutzutage von einem 28-Jährigen mal so links konsumiert werden können, was wahrscheinlich tatsächlich sogar so ist in manchen Rechtsgebieten, das setzt voraus, dass ich das halt auch tatsächlich loslassen kann, dass ich sagen kann, okay, keine Ahnung, als ich Jura studiert habe, gab es noch das alte Schuldrecht, jetzt haben wir ein neues Schuldrecht. Macht vielleicht auch Sinn, dass das jemand anderes besser weiß als ich. Aber das hat viel tatsächlich mit selbst loslassen können und mit selbst akzeptieren können zu tun. Und auch mit managen können.
Ich hatte bei Hawks, ja, den wir ja immer wieder hier auch zitieren und an den wir uns anlehnen, den Begriff des Talentismus in dem Kontext gelesen. Bin kurz drüber gestolpert, fand das aber dann tatsächlich echt sehr spannend. Und zwar dahingehend, dass sowohl im Bildungssystem als auch in der Arbeitswelt im Prinzip es darum gehen sollte, die individuellen Talente in Zentrum zu stellen, die individuellen Talente, ja, und dass man eben versucht, die Neigungen, die jeder hat, ja, die Fähigkeiten, die Wünsche, Leidenschaften, Passionen, ja, dass diese dann wiederum vertieft werden, ja, und dass der Mitarbeiter dabei unterstützt wird, sein Talent und seine Fähigkeiten, seine ganz individuellen Möglichkeiten weiterzuentwickeln und auszubauen. Und das ist dann natürlich spannend, wenn du das tust, ja, oder ich stelle es mir gerade mal an mir selbst vor. Stell dir vor, ich muss jetzt nicht in irgendwelche Seminare mich reinsetzen, wo tausend andere Vögel drin sind, ja, sondern wenn jetzt mit mir speziell gearbeitet werden würde, meine Fähigkeiten, die ich vielleicht auch einzigartig habe, weiterzuentwickeln.
Du hast sicher einzigartige Fähigkeiten.
Bestimmt. Also. Danke, aber dann würde Folgendes bei mir passieren. Dann würde ich eine Freude entwickeln, da würde ich einen Spaß entwickeln, da würde ich ein Danke, dass du mich wertschätzt, entwickeln. Wie kann ich es dir eigentlich wieder zurückgeben?
Ja, klar.
Das würde sozusagen einen Strudel in Gang setzen, ja, von Möglichkeiten, die im Idealfall in einem Unternehmen so kanalisiert werden könnten, dass alle halt was davon haben.
Absolut, absolut. Ist aber natürlich, wie man merkt, basierend auf einer 1-zu-1-Beziehung.
Absolut.
Also nicht basierend auf unseren Organigrammen und nicht basierend auf unseren hierarchischen Strukturen.
Jetzt lass uns doch mal kurz mal einen Blick rausmachen und mal über Unternehmen sprechen, die das vielleicht am ehesten drauf haben. Ja? Allen voran hatte ich gelesen, Google beispielsweise. Ja? Google hat eine solche Wissens- und auch Unternehmenskultur, oder man sagt es zumindest dem Konzern nach, bei welcher genau das befördert wird, ja, dass man seine persönlichen Interessen insbesondere auch befördert, ihnen nachgeht und auch dann im Austausch mit anderen versucht, daraus etwas zu bilden, was für ein Unternehmen oder für ein Produkt oder für eine Dienstleistung interessant sein könnte. Würdest du Google durch die Arbeitsweisen, die dort herrschen und durch die Kultur, die dort vermeintlich herrscht, ja, als Blaupause für solche wissenskulturgeprägten Unternehmungen sehen? Und wenn ja, was ganz genau ist das Richtige? Ist es der Friday, der berühmte, ja, den du nutzen kannst für irgendwelche kreativen Prozesse, oder was ist das?
Ich weiß gar nicht, ob Google noch so tickt, wie du sie beschreibst. Google ist doch eines der US-Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeitenden aus dem Homeoffice in die Niederlassung zurück zwingen, motivieren, wie auch immer. Mhm. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das, was du zutreffend beschreibst, was man ja wirklich häufig lesen kann als Google-Kultur, ob das nicht vielleicht eher dem Start-up Google entspricht als dem etablierten Tech-5-Giganten Google, der in der Zwischenzeit natürlich jede Menge Strukturen aufgebaut hat, um einfach dieses immense Unternehmen zu verwalten. Und Verwaltung, die irgendwann notwendig wird, verändert halt nun mal tatsächlich auch die Form der Zusammenarbeit. Das ist definitiv so und das wird ja von vielen, die den Sprung aus kleinen Unternehmen in größere Strukturen mitgemacht hat, und das erlebe ich selbst jeden Tag bei, ist diese Veränderung etwas, was die Menschen schwer akzeptieren können, die von Anfang an dabei waren, weil es verändert sich, es ist nicht mehr, fühlt sich nicht mehr so an, als mal in der Garage oder an einem Tisch zusammensitzen begonnen hat. Und all das, was du beschreibst, war garantiert bei Google so, war auch bei Bay so. Aber hat sich halt tatsächlich verändert, weil die Wertschöpfung im Unternehmen einfach auch anders organisieren muss. Und ich bin ein bisschen aus der Erfahrung und aus der täglichen Praxis, die ich erlebe, vorsichtig, diesen Idealen nachzulaufen, sondern ich glaube, man muss viel mehr mit den Realitäten umgehen. Und in der Realität, glaube ich, ist die Förderung des Einzelnen, und da bin ich absoluter Fan von stärkenbasierter Förderung, also das war ja ein Punkt, den du vorhin auch angeschnitten hattest. Ich glaube nicht, dass wir noch den ja, fast schon militärischen Erziehungsidealen der Schwächenkompensierung nach trauern sollten, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeiten der stärkenbasierten Ausbildung fördern sollten. Aber letztendlich wird es umso wichtiger zu sein, dass ich Teams schaffe, die unterschiedliche Stärken haben, dass ich versuche, Teams in der Zusammenarbeit so zu kreieren, dass sich die unterschiedlichen Skills, die unterschiedlichen Fähigkeiten optimiert auch in einem Teamergebnis wiederfinden. Und auch das ist Bestandteil von Wissenskultur, weil ich muss verstehen, was der andere kann. Ich muss verstehen, wo dessen Stärken liegen. Ich muss mit dessen Wissen optimal umgehen können.
Okay, dann halten wir das doch mal fest. Also dann gehört zur Wissenskultur im Unternehmen, dass ich den Wissensaustausch als integralen Bestandteil.
Absolut. Und
sämtliche Arbeitsabläufe.
Also und eben diese Academy oder wie auch immer. Also ich muss schon auch den Leuten dafür Zeit einräumen und das bestmöglichst unterstützen.
Okay, also das heißt.
Weil, jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt. Aus meiner Sicht das Wissen ja auch eine Bedrohung von unten bekommt. Die Bedrohung von unten liegt darin, dass für bestimmte Berufsgruppen, und das gilt für uns als Wirtschaftsprüfer und Anwälte ganz besonders, die Demokratisierung von Wissen heutzutage eine ernsthafte Bedrohung ist, weil vormals konnten wir mit Fug und Recht in verschiedenen Konstellationen unsere Dienstleistung ja qua unserem überlegenen Wissen auch zelebrieren. Das ist heutzutage rum. Also keiner braucht mehr einen Anwalt, um einen GmbH-Vertrag beispielsweise zu entwickeln. Keiner braucht mehr einen Anwalt, um gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen. Also viele typisierte anwaltliche Dienstleistungen, das gilt genauso für unsere sonstigen Beratungsleistungen, sind eigentlich heute in dieser Demokratisierung von Wissen, wo ich alles eigentlich verfügbar habe, wo ich alles mir im Prinzip selber erarbeiten kann, eigentlich hinfällig. Und das macht schon auch durchaus für die Wissensarbeitenden extrem relevant, diesen Maßstab nach oben zu verändern. Also praktisch nicht stehen zu bleiben und zu sagen, meine alleinige Kompetenz ist, dass ich die beste GmbH-Satzung schreiben kann, die es im Übrigen in jedem Formularbuch gibt, sondern tatsächlich nach oben wegzudriften, was eben voraussetzt, dass ich permanent Wissen anhäufe und tatsächlich meine Dienstleistung in einem komplexeren Umfeld, das sich nicht so leicht demokratisieren lässt, erbringe.
Also dann können wir festhalten, es ist ein lebenslanges Lernen.
Jedenfalls. Ja.
Und diese Wissenskultur umfasst mit dem lebenslangen Lernen natürlich, dass man entsprechende Zugänge hat. Diese sind alle digital. Das ist überhaupt gar kein Engpass mehr. Also jeder kann sich jedes Wissen jederzeit auf der Welt aneignen. Es geht darum, dass bei diesem lebenslangen Lernen man natürlich darauf achten muss, was kommt rein in die Birne? Also sprich, die Qualität der Informationen ist entscheidend. Es geht darum, dass mit dem, was sich einer aneignet, dass ich ihn dabei begleite, dass er sich diese Dinge aneignet, an denen er auch Interesse hat, einen Spaß entwickelt, weil dadurch entsteht natürlich mehr Motivation. Wenn ich das geschafft habe, dann ist mein nächster Job, das zweite sozusagen, einen Wissensaustausch zwischen meinen Mitarbeitenden herzustellen, weil aus diesem Wissensaustausch entstehen wiederum Ideen, Innovationen und so weiter. Aber damit das alles passieren kann, braucht es, glaube ich, noch eine ganz zentrale Voraussetzung, und das ist eigentlich das Thema wiederum im kulturellen Kontext. Eigentlich braucht es dafür Vertrauen, ja.
Absolut.
Und zwar in allen Richtungen.
Ja, also ich glaube sowieso, dass wir in den nächsten Jahren über nicht so intensiv reden werden wie über Vertrauen und Verantwortung. Also das sind für mich schon zentrale Werte, die du brauchst, um mit diesen technologischen Sprüngen, mit veränderten Strukturen, mit größeren Herausforderungen irgendwo umgehen zu können und irgendwo Lösungen zu finden. Weil die individuelle Lösungskompetenz ist bei vielen Themen tatsächlich erschöpft.
Und Vertrauen zeigt sich ja dann vor allen Dingen auch, insbesondere, wenn ein Fehler passiert.
Ja.
Ja, also solange alles gut ist und alles bestens läuft, alles prima, ja. Aber wann drückt sich denn eigentlich wirklich Vertrauen aus und wann drückt sich wirklich auch Offenheit aus? Doch an sich dann, wenn du mal echt einen Bock geschossen hast, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, diese Fehlerkultur, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich mich gerade so ein bisschen schwer tue, die Fuck-Up-Nights oder ähnliche zelebrierten Hochfeste von Fehlern irgendwie als besonderen Gewinn darzustellen. Ich glaube eigentlich tatsächlich, die Aufmunterung individuell zu demjenigen, der den Fehler gemacht hat, hat mit Abstand die größte Wirkung. Also mir schweben da
die Aufmunterung wenig, also ihm.
Genau, mir schweben da tatsächlich eher so Bilder vor wie aus dem Sport, wenn Spieler der von zum Beispiel einem Eigentor betroffenen Mannschaft dann zu dem Spieler gehen oder verschossene Elfmeter im Elfmeterschießen sind ja auch so ein Klassiker. Mhm. Wenn da dann die Spieler getröstet werden, ich glaube, das hat ehrlich gesagt viel, viel mehr Wirkung und viel, viel mehr auch vom Sinnbild her auf mich, als wenn man da jetzt irgendwie sagt, wir feiern jetzt die Fehler ab mit irgendwie einer zelebrierten künstlichen Show. Also das ist es nicht für mich, aber es ist, glaube ich, auch ein individuelles Thema.
Ja, aber es passt, finde ich, prima auch so ans Ende hier unseres heutigen Podcasts, weil es genau eigentlich das befördert, was wir auch eingangs gesagt haben, ja, dass es eben darum geht, ganz individuell Menschen zu betrachten und sie zu begleiten.
Absolut.
Mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Talenten und letztendlich dann auch mit ihren Niederlagen. Aber das ist eben keine Geschichte, die du über irgendwelche Dashboards machst, sondern es ist etwas, was letztendlich eine gute Führung auch ausmacht und die Nähe zu dem einzelnen Mitarbeiter kennzeichnet. Und ob du in der Lage bist, eine solche Vertrauenskultur aufzubauen, denn diese ist wiederum Voraussetzung für diese Wissenskultur, welche wiederum Voraussetzung dafür ist, dass du einzigartige Produkte schaffst und dich gegenüber dem Markt abheben kannst. Also in der Tat, summa summarum, ein Megatrend, den wir hier sehen können, oder ist das jetzt sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen? Eigentlich war es doch immer schon so, oder?
Also ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt immer schon so war, und ich weiß nicht, ob die Entwicklung des iPhones als Smartphone irgendwie der größere Sprung ist, wie der im vergangenen Jahrhundert stattgefundene Sprung von der Pferdekutsche ins Auto. Also wie gesagt, ich glaube, das kommt uns jetzt also wahnsinnig dynamisch vor. Und ja, es stimmt, es ist wesentlich dynamischer als vormals, aber dass die Menschen schon immer eigentlich eine besondere Fähigkeit hatten, auch durch ihre geistigen Kapazitäten und damit das Wissen schon immer eine relativ hohe Relevanz hatte, das scheint mir kein Megatrend und keine Erfindung des 21. Jahrhunderts zu sein.
Lieber Karl-Christian, was für ein schönes Fazit. Ja, herzlichen Dank. Und was für
eine. Leitet ja geradezu in unsere Schlussfolge über.
Ja, genau, ihr Lieben. Wir werden in der nächsten Folge einen Rückblick über die vergangenen 12 Megatrends machen, über die wir gesprochen haben. Und wir werden vor allen Dingen unsere persönlichen Lektionen, die wir daraus gezogen haben, mit euch teilen wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wiederum mit dabei seid.
Alle 12 Folgen gehört habt.
Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.